Letzte Woche haben wir angefangen mit dem Feiern, also eigentlich vor 2 Wochen. Und wir haben gefunden, wir feiern einfach durch bis zum nächsten Jahr. Ist einfacher mit der Dekoration. Und wir sind dann schon so ein bisschen in Feierstimmung drinne. Letzte Woche waren wir oder haben wir uns den Text angeschaut, wo es drin steht, was der Engel den Hirten gesagt hat. Da heißt es nämlich in Lukas 2, Vers 10, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die das ganze Volk große Freude herrschen wird. Keine Angst und freut euch. Es ist eine gute Nachricht. Das haben die Hirten. Letzte Woche haben wir da ein bisschen gehört und ein bisschen erzählt. Und heute geht's gerade weiter im nächsten Vers. Da heißt es nämlich, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Der Luther übersetzt das ein bisschen anders. Er sagt, heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Das ist richtig cool, dass wir einen Retter haben. Für was aber? Vor was muss ich eigentlich gerettet werden? Darum geht's heute ein bisschen in der Predigt. Retten heißt in der Bibel übersetzt wie eben Erlösung. Und die Bibel spricht davon, dass wir befreit sind von dem Tod, dass wir befreit sind von der Sünde, dass wir befreit sind von der Hölle. Aber das ist nur ein Teil. Oft hören wir genau diesen Teil ziemlich fest und ziemlich viel, aber es ist nur ein Teil, was Erlösung ausmacht. Erlösung ist deutlich mehr als einfach nur diese drei. Gott will dich nicht nur vom Bösen befreien. Das alleine fände ich schon mega cool. Ich finde, das wäre ja schon ein Grund zu feiern. Ich bin mit wenig zufrieden, ihr merkt das schon. Aber Gott will dich befreien für was Gutes hin. Er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Und warum hat er das? Weil er dich geschaffen hat. Weil er selbst ein guter Gott ist und was Gutes tun möchte. Gott hat ein gutes Ziel für das, was in deinem Leben passiert. Und Erlösung, um wieder auf das Wort zu kommen, gibt dir die Freiheit und die Kraft, genau das umzusetzen, was dieser gute Gott für dich geplant hat. Denn das Gute zu machen klappt nicht immer so ganz, zumindest bei mir. Wenn wir jetzt ehrlich sind und die Welt schauen, dann kommt das nicht immer so gut mit dem Gutes tun. Von uns heraus. Wir können einfach in die Nachrichten gucken und sehen ganz schön viele Sachen, die nicht gut laufen. Da, wo du denkst, schade. Keinem muss sich beibringen, wie man egoistisch ist. Das geht schon ganz von alleine. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe in sehr vielen Schulformen gearbeitet, auch mit Kindern in der Primar. Und das war noch sehr spannend, weil da ist es noch relativ stark vorhanden, dieses Egoistische, das ist mein Spielzeug und der hat aber und das geht doch nicht. Und alle kriegen Tee. Eigentlich bin nur ich derjenige, der Tee trinkt. Alle kriegen Tee, außer ich. Ich glaube nicht. Mega spannend. So dieses Egoistische müssen wir nicht beibringen. Das passiert ganz automatisch. Es ist viel einfacher für uns, den Wegen von unseren eigenen Gedanken zu folgen, als zu überlegen oder die Dinge zu tun, die ein guter Gott für uns parat hat. Und dieses Ding, diese falschen Entscheidungen, statt den richtigen Entscheidungen zu tun, und das wird in der Bibel als Sünde beschrieben. Das wird beschrieben als das, was in meinem Umfeld nicht gut ist und das, was ich selber auch nicht gut mache, was bei mir nicht klappt. Das ist Sünde. Das passiert jedes Mal, wenn ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle. Das heißt, Sünde ist nicht nur etwas, was ich tue, sondern ist eher eine Haltung. Das heißt, alles easy, ihr könnt wieder Schokoladenkuchen essen, es ist alles wieder gut. Es ist nicht das, was ich tue, sondern es beschreibt eine Haltung. Es ist nicht nur das, was ich tue. Natürlich sind Taten auch dabei, aber die Haltung steht davor. Erst überlege ich und dann tue ich etwas. Das ist damit gemeint. Du und ich, wir schaffen es nicht einen einzigen Tag uns selbst zurückzustellen. Und ich meine nicht nur mit Worten oder mit Handlungen, sondern auch mit Gedanken. Wir schaffen es nicht, einen einzigen Tag das zu tun. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Menschen getroffen, der von sich aus sagt, ich bin perfekt. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich kennengelernt hast. Ausgenommen ist natürlich die Gruppe der Pubertierenden. Die glaubt, sie kann alles. Das kommt noch. Auch die. Ja. Und ganz schnell passiert es, dass Sünde zur Gewohnheit wird. Wenn ich viel Dinge tue, die nicht besonders gut sind, dann wird es irgendwie beim nächsten Mal immer leichter. Es wird immer einfacher. Und diese eiskalte Haltung, ich kann's besser, das führt zu einer Trennung von dem Gott, der gut ist und der nie sündigt. Es verursacht eine Trennung zwischen diesem Gott und dem Menschen. Das können wir lesen im Jesaja schon, ganz relativ am Anfang in der Bibel. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Das ist die Beschreibung, was Sünde ist. Die Auswirkungen sind weltweit spürbar. Kriege, Einsamkeit, Konflikte, Dinge, die nicht gut sind. Wir sind gefangen in diesen Gewohnheiten, um diese Sachen machen nicht nur, dass es mir nicht gut tut, sie machen auch, dass es in meinem Umfeld nicht gut tut. Und sie trennen mich von dem, der die Lösung hätte für all meine Probleme und all meine verzweifelten Versuche. Und das ist von Gott selbst. Und die Folge davon ist relativ simpel. Es ist der Tod. Und warum sage ich Tod und meine dieses krasse Wort? Weil immer dann, wenn du diese Haltung hast vom egoistischen, ich kann das selber und ich mache das selber und mir ist egal, wie es dem anderen geht, Kriege und so weiter, verletzt es dein ganzes Umfeld mit. Es bringt dein Umfeld nicht zum Aufblühen, sondern eher zum Eingehen. Tod ist auf vielen Ebenen, passiert das. Ich selbst werde schuldig an dem, was bei mir alles so userhund. Und jeder, der ein Auto hat oder ein Moped, der weiß, was passiert, wenn man eine Buße bekommt, wenn man zu schnell gefahren ist. Ist unglaublich teuer hier. Also ich bin es erstmal wirklich abgekracht, als ich von Deutschland hierher kam, die erste Buße kam. Ich glaube, ich habe 3 km/h zu viel oder 4. Dachte ich, meine Güte, du, das lohnt sich nicht so. Hey, man muss zahlen. Man muss zahlen. Wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich eine Buße habe, dann muss ich die zahlen, ob ich das will oder nicht. Es kommt nicht gut, wenn man es rauszögert. Letzte Woche war wunderbares Wetter am Mittwoch, nämlich gar nicht. Es war furchtbar kalt, nass, regnerisch und grusig. Und ich bin mit einer Klasse in den Zoo gegangen. Und ein sehr guter Schüler fragt mich, hey, Frau Gröker, warum gehen wir nicht im Sommer in den Zoo? Und ich habe gesagt, das ist eine großartige Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Der Lehrer hat entschieden, wir sind hier, also sind wir hier. Wir schaffen das. Innerlich dachte ich an einen heißen Kaffee mit 2 Rämli, wie ich es am liebsten mag, in irgendeinem gemütlichen Kaff. Aber das ist eine andere Geschichte. Habe ich ihm nicht erzählt. Ich merkte so nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass dem Gesprächspartner ziemlich kalt war. Er hatte nämlich keine Mütze dabei. Und dann habe ich gesagt, hey, ist dir kalt? Nein. Wie kommen Sie drauf? Du zitterst. Willst du meine Mütze haben? Nein, sicher nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, dann ist Ihnen ja kalt. Ich so, Quatsch. Ich schaff das. Ich bin groß. Bin größer als du. Ich krieg das hin. Willst du meine Mütze haben? Ja, also wenn es dir nichts ausmacht, nehme ich sie ja schon ganz gerne. Ja, super. Mütze gegeben. Kind war glücklich. Ich war glücklich. Wir sind weitergelaufen. Und irgendwann kam der Moment der Erlösung und wir waren im Zooshop. Es war warm, trocken und muckelig schön. Auch da kam natürlich der Zeitpunkt, wir müssen wieder auf die Tram rennen, damit wir wieder pünktlich zu Hause ankommen. Und irgendwo auf dem Weg zwischendrin höre ich ein mega lautes Fluchen. Ich muss es nicht nachmachen, ihr wisst, was das ist. Und habe mich umgedreht und sage, was ist denn los? Ich habe Ihre Mütze vergessen. Okay, wo denn? Irgendwo im Shop. Ich gucke auf die Uhr. Ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert, dass wir zu spät kommen. Und alle Versuche, wirklich, ich habe alles versucht, jedes Register gezogen, um zu sagen, es ist alles okay, es ist eine alte Mütze, es ist kein Problem, ich wollte mir ohnehin eine neue kaufen, es ist kein Thema, ich habe auch noch 20 zu Hause. Ich nehme gerade die von meinem Mann. Das ist kein Problem. Es ist wirklich nicht schlimm. Kein Problem. Take it easy. Aber nein, ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ich will was richtig machen. Und jetzt habe ich ihre Mütze vergessen. Ja, das habe ich mitbekommen. Es ist alles okay. Keine Chance. Am nächsten Tag habe ich Schokolade bekommen, einen unglaublich herzlichen Brief und einen Handwärmer für die Tasche. Auf dem Brief stand dann unter anderem drauf, jetzt haben Sie wenigstens keine kalten Hände. Das war ja nicht mein Problem, aber lassen wir das. Absolut untröstlich war der Schüler, als ich ihm versucht habe zu erklären, es ist alles okay, du musst mir nichts kaufen. Ich bin so froh, habe ich ihn davon abbringen können, mir Blumen zu kaufen. Da habe ich gesagt, Blumen im Winter kommt nicht gut. Und weißt du, wir sind ja den ganzen Tag in der Schule, die welken vor sich hin. Ich habe ein unglaublich schlechtes Gewissen und ich will es wieder gut machen. Und der Schüler hat das gemacht, auf seine Weise. Eindeutig auf seine Weise. Und wenn wir schon mal das Gefühl haben, etwas wieder gut machen zu wollen, weil wir genau wissen, wir haben es verbockt, aber ganz genau wissen, wir haben es verbockt, dann wollen wir was Materielles tun, was Sichtbares tun, um zu zeigen, hey, es tut mir wirklich, und ich meine wirklich, wirklich, wirklich leid. Ganz egal, was die andere Person sagt. Ich will es wieder gut machen. Ich will was Sichtbares zeigen. Es tut mir leid. Und es verwundert mich kein bisschen, dass wenn wir das Gefühl vom verbockt, ich habe was verbockt haben, gegenüber Gott genauso handeln. Ich will es wieder gut machen. Ich will gut sein, zumindest für die nächste halbe Stunde. Ich will Leute einladen. Ich will spenden. Ich will versuchen, nett zu sein zu der Person, die nicht nett zu mir ist. Auch wenn ich es nicht hinkriege, aber ich versuche es. Irgendwas funktioniert. Aber Gott funktioniert völlig anders. Das zeigt sich ziemlich deutlich in einem Gespräch, was Jesus selbst mit seinen Jüngern hatte. Wir lesen es im Johannes 6. Da fragten sie, also die Jünger, ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Nichts, 5 Ave Maria. Nichts, du musst mindestens 500 Stutz im Monat spenden, sonst ist alles verloren. Nichts, ich muss mindestens einmal die Woche irgendjemanden zum Essen einladen, den ich nicht kenne. Nichts dergleichen. Ihr sollt einfach nur an den glauben, den er gesandt hat. Das ist die Bedingung, die Gott stellt. Es geht ihm nicht darum, was du tust, um es wieder gut zu machen. Sondern es kommt dir nur darauf an, ob du an seinen Sohn Jesus glaubst. Nicht das Tun, sondern der Glaube. Im Himmel wird nicht geprüft, ob du die Freiheit verdienst, die er dir versprochen hat, auf dem, was du tust, sondern auf dem, ob du auf ihn vertraust, an ihn glaubst, mit ihm gehst. Obwohl du genau weißt, dass du nichts tun kannst, dass du es dir verdienen könntest oder dass du es verdient hättest. So ziemlich alle Religionen lassen sich auf ein Verb herunterbrechen. Tu. Der christliche Glaube, den können wir auch auf ein Verb herunterbrechen. Getan. Jesus hat alles getan, um ein Leben mit diesem Gott möglich zu machen, der gut ist und gute Gedanken über dich und dein ganzes Leben und dein ganzes Umfeld hat. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er was ausgesprochen und letztlich war es im Hebräischen wie ein Wort, das immer unter eine Rechnung gestellt war, was so viel bedeutet hat wie alles bezahlt. Es ist alles bezahlt für den, der an ihn glaubt, der ihm vertraut. Wir sind befreit. Es ist getan. Gott hat sich selbst um die Bezahlung gekümmert. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf Ewigkeit vernichtet. Er hat die Bezahlung getan, die wir nicht hinkriegen. Und das ganze Konstrukt nennt sich Gnade. Gnade, das ist nicht nur ein Wort, sondern ein Handeln, was wohl das Handeln Gottes am besten beschreibt. Was ist es genau? Ein Prediger aus Amerika, das ist der Rick Warren, der sagt, Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Gottes Liebe in Aktion. Da passiert etwas. Wir sind wieder bei der Handlung, nicht nur beim Reden. Gott bleibt nicht nur beim Reden stehen. Er sagt nicht nur, ich liebe dich, sondern er sagt, ich habe alles getan, damit du diese Liebe auch spüren kannst und in Anspruch nehmen kannst. Gott gibt uns freiwillig das, was wir brauchen, obwohl wir es nicht verdienen und uns nicht verdienen können. Das ist Gnade. Weihnachten wäre ohne Ostern einfach ein Kindergeburtstag. Weihnachten und Ostern gehören zusammen, auch wenn sie in zwei sehr verschiedenen Jahreszeiten gefeiert werden. Wir feiern an Weihnachten die Geburt von diesem Jesus und an Ostern den Tod und die Auferstehung von diesem Jesus. Beides zusammen gehört fix zusammen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Vertrauen in diesen Gott und Vertrauen in diesen Jesus hinein. Er hat gezahlt für dich und mich. Und Vertrauen ist gar nicht so eine leichte Sache. Vertrauen heißt, hey, ich bin schon mega viel enttäuscht worden. Ich finde, jetzt reicht's mal mit dem Vertrauen versuchen. Ich kenne auch viele andere, die mega viel Vertrauensverluste hatten. Und wir sagen, es ist mega schwierig, dieses Vertrauen einem auszusprechen, den man nicht sieht. Und du kannst einfach weiterleben, ohne große Probleme dir zu überlegen, irgendwie ein Leben ohne diese bedingungslose Gnade zu führen. Dieses Gottesliebe in Aktion. Oder du führst ein Leben mit diesem Gott und entscheidest dich für dieses, er gibt dir Orientierungshilfe für hier und jetzt und einen Platz in seiner Familie bis in Ewigkeit. Vor ein paar Tagen bin ich über ein Bild gestolpert von einem Künstler, das mich mega, mega gecatcht hat. Tada! Baby-Jesus auf der einen Seite, Erwachsenen-Jesus auf der anderen Seite. Und dieses Bild ist unterschrieben vom ersten bis zum letzten Atemzug. Vom ersten bis zum letzten Atemzug hat Jesus das Leben geführt, ein perfektes Leben geführt, wie es seinem Vater Gott gefällt. Und an jedem einzelnen Atemzug hat er an dich und an mich und den Rest der Welt gedacht, damit Beziehung wieder möglich ist. Wahrhaftig ein, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr, der Messias? Jeder von uns wird es auch mit Jesus auf dieser Erde nicht schaffen, ein komplett fehlerfreies Leben zu führen. Aber das Versprechen, was Gott gibt durch Jesus, geht genau gleich. Damals wie heute. Unverdient und aus Gnade. Manchmal hilft es, etwas praktisch zu machen, damit wir es noch mehr begreifen können. Und eine Möglichkeit ist es, das Abendmahl zu feiern. Und da erinnern wir uns nämlich an diese riesige Rettungsaktion, die Gott vor vielen, vielen Generationen gestartet hat und die noch nicht fertig ist. Diese Rettungsaktion, Gott will mit dem Menschen wieder in Beziehung leben. Wir feiern, Jesus wurde Mensch. Er lebte ein fehlerloses, sinnfreies Leben, um für dich und für mich alles, was uns von Gott trennt, zu bezahlen. Ein für allemal. Es ist bezahlt. Und wenn du das glaubst und darauf vertraust, jo, ich schaff's nicht alleine, aber ich glaube daran, dass Jesus die große Tür zu diesem Gott ist, dann darfst du mitfeiern. Und mitjubeln und dich mitfreuen. Im Abendmahl erinnern wir uns an die dunkelste Stunde, die Jesus erlebt hat. Nämlich, er wurde verraten und er wurde hingerichtet am Kreuz selbst, für dich und für mich. Und gleichzeitig feiern wir auch die hellste Stunde, denn die Trennung zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben. Es ist wieder Herstellung passiert, dass die Beziehung wieder funktioniert. Es ist getan. Es ist bezahlt. Abendmahl feiern wir mit Brot und mit Traubensaft. Das heißt, das ist wie ein Bild. Eben manchmal muss man was Praktisches tun, ein Bild dafür haben. Es zeigt einfach, dass den Körper und das Blut von Jesus, das vergossen worden ist für dich und für mich. Alles ist bezahlt. Wenn du an Jesus glaubst, feier gerne mit. Wir haben 4 Stationen, draußen gibt es 2, hier drinnen gibt es 2, hinten im Raum. Da sind Menschen, sehr liebe Menschen. Sie geben euch dieses Gnadengeschenk, überreichen es dir. Sie überreichen dir das, was Jesus vor vielen Generationen getan hat. Du hast jetzt in den nächsten Augenblicken vom Worship-Zeit mit diesem Gott zu sprechen. Du hast Zeit, um vors Kreuz zu kommen. Wir haben auch ein sehr schönes hier. Wenn du möchtest, darfst du da hingehen. Ich werde sicherlich da sein. Du kannst bekennen, weil immer dann, wenn Licht kommt und durch Gott kommt Licht, sieht man plötzlich das Dunkle in sich selbst sehr stark. Erschrick nicht davor, sondern gib es ab. Das ist Abendmahl. Wir erinnern uns daran, was Jesus alles für uns getan hat, und wir legen das ab, was uns trennt von ihm. Gnade, diese Gottesliebe in Aktion, die dich und mich befreit hat. Du musst nichts dafür tun, sie ist da. Und sie gilt, egal, ob du ganz neu mit diesem Jesus unterwegs sein möchtest oder schon lange mit ihm unterwegs bist. Jeden Tag neu. Sie bleibt täglich neu, frisch und genau richtig. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diesen Weg frei gemacht hast. Dass du alles auf dich genommen hast und dein wertvollstes Geschenk, deinen Sohn, gegeben hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist bis zum letzten Atemzug, von Anfang an. Ich danke dir, hast du an mich und an andere gedacht. Und ich bitte dich, dass du uns das heute ganz neu wieder bewusst machst, dass wir mit Freuden vor dich kommen dürfen und nicht mit Angst und Verzweiflung. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das zu begreifen und auch Dinge ablegen zu können. Ich danke dir, dass dein Licht, Gott, nicht anklagend ist, sondern aufzeigend, uns weiterbringen möchte. Danke, dürfen wir keine Angst haben vor dir. Denn du bist der Gute, der Liebevolle und der Mächtige. Danke hast du getan und müssen wir nicht mehr tun. Und so lade ich dich ein, sieh und schmecke selbst, wie freundlich der Herr ist. Genieß die Zeit mit ihm. Er liebt dich. Amen.